The Last Voice, der Podcast, Staffel 2, Aufbruch, Episode 5.
Thomas, du bist manchmal weg vom
Echt?
Bild, ja.
Vom Bild?
Ja, ich gehe mal ganz kurz aus dem WLAN raus und ins LAN rein, dann bin ich es auf jeden Fall nicht. Sekunde. Bist du da?
Zum fünften Mal sitze ich einem Gast gegenüber für die zweite Staffel meines Podcasts Aufbruch. Und diesmal ist es ein wirklich guter alter Bekannter und ich habe mich auch tagelang jetzt schon darauf gefreut, dich, Thomas, hier heute zu begrüßen. Hallo, Thomas.
Hallo, Stefan. Wut, wut.
Ein bisschen warm gequatscht haben wir uns schon und das geht die anderen ja nichts an, was wir bis dahin besprochen haben. Wir springen mal rein. Deine Aufgabe, will ich mal so sagen, oder zum Konzept gehört es, dass du dir die Episode 5 vom Flut angehört hast. 5-6 Minuten, ungefähr 640 Worte. Ein vielleicht Feuerwerk an Sätzen. Was ist hängen geblieben?
Ah, ich habe es mehrmals gehört tatsächlich. Ich fand es spannend. Beim ersten Mal ist gar nichts hängen geblieben. Ja, ich hatte auch schon mal eine Folge gehört und jetzt so mit der Vorbereitung auf ein Interview wollte ich mir irgendwie Mühe geben. Und dann habe ich beim zweiten Mal gemerkt, so, oh, der Einstieg, der gefällt mir. Da rast so ein müder Schnuffel in mein Auto rein. Die Formulierung fand ich großartig. Die hat mich sofort gecatcht und dann habe ich mich in manche Formulierungen verliebt.
Der ist was hängen geblieben. Hast du dir die aufgeschrieben oder hast du sie dir gemerkt?
Nee, ich habe mir tatsächlich ein Transkript gezogen, weil ich mir das nicht merken kann. Und ich habe es auch hier vor mir. Und es sind so ein paar Formulierungen, wo ich schmunzeln musste. Also zum Beispiel eine Pferdewiese voller Kühe.
Schön, ne?
Das fand ich super gut, ja. Aber auch vielleicht so der Wechsel zwischen den verschiedenen, also zwischen der Geschichte, die eigentlich so durchläuft. Ja, also dass jemand jetzt eben Unfall hat und sich erstmal setzen soll und dann auch seine Diagnose bekommt und dann den unvermittelten Gedanken, die so reinlaufen. Handyverbot am Küchentisch für alle. So Dinge, die man halt nicht erwartet an der Stelle und die vielleicht auch gar nicht wirklich reinpassen, aber die eben solche Gedankensynapsen sind. Also so habe ich es zumindest interpretiert für mich, dass du einfach den Gedanken Raum gibst und diese Flut von Dingen, die einfach in den Kopf kommen beim Meditieren oder auch nicht meditieren, denen einfach dann folgst und die einfach aufschreibst.
Und aussende. Immer in der Hoffnung, dass sich eben was bei dir oder bei anderen, die zuhören, verfängt, als Geschenk. Ne? Also ich will kein Missionar sein, geschweige denn einer, der durch die Welt pilgert und irgendwen bekehrt. Das sind einfach nur Angebote, wie zum Beispiel Handyverbot am Küchentisch ist ja für einen zweifachen Familienvater ja erstmal kein schlechter Gedanke, ne?
Durchaus, ja. Und manchmal komme ich auch mit dem Handy rein und stelle fest, ey, jetzt wäre das Handy wegzulegen doch die bessere Alternative, ja, genau.
Und es durchzusetzen ist dann am Ende auch wieder beliebig schwer, je nachdem, ja, wie die anderen 30 gerade so verhalten oder drauf sind. Habt ihr das?
Nee, also wir haben da, glaube ich, wenn wir uns treffen, haben wir eine gute Möglichkeit, dann auch die Dinge wegzulegen, wobei uns natürlich die elektronischen Begleiter auch tatsächlich begleiten. Also sogar den kleinsten schon, der swiped auch seine Pixie-Bücher.
Ja, das ist irgendwie ein ständiges Wechsel zwischen, nee, das muss auch mal ohne Handy gehen, bis hin zu, ich glaube, es ist total normal, dass wir immer eins in der Hand haben, bis hin zur totalen Resignation, wir sind alle verloren.
Ja, ich meine, die Frage ist natürlich schon, die sind jetzt 2 und 6, ja, also die Handynutzung beschränkt sich eben aufs vielleicht auch Geschichten hören oder so, Musik hören, Winterlieder waren jetzt groß angesagt und ich erinnere mich, ich hatte früher Kassetten mit Benjamin Blümchen, die liefen auch den ganzen Tag und ich sag mal, welches Gerät die jetzt abspielt, ist an der Stelle jetzt auch nicht ganz so kriegsentscheidend, also wir haben kein WLAN an, das heißt also auch der Radius auf dem alten iPhone, weiß ich, 6S oder so, ja, was wir da im Einsatz haben, der ist eben relativ gut begrenzt, aber ja, auch Kinder direkt mit diesen Technologien aufwachsen zu lassen, finde ich auch wichtig. Und der Große jetzt mit 6, 6,5, der kann das iPad bedienen, der weiß eben auch, wie man dann sich entsprechende Clips anmacht auf Autofahrt oder so. Und da sorgen wir dann eher für ein bisschen mediale Kompetenz. Vormachen, zeigen, erklären, gehört für mich auch mit dazu.
Wobei wir uns dann ja eher darüber unterhalten, die Geräte irgendwie zu bedienen, was die ja in schnellster Schnelligkeit lernen. womit die eben offensichtlich noch nicht konfrontiert sind, ist eben die Krake da draußen, die eben die ganze Zeit methodisch und manisch um Aufmerksamkeit ringt und uns eben an die Geräte binden will, weil die Industrie der Content-Ersteller eben nichts anderes will, als dass wir weiter swipen, weiter swipen, und das macht dann eben süchtig.
Genau, mitunter. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten. Ja, du hast hier die kostspieligen Uhren mit Pulsmesser. Wir haben eben das iPhone mit entsprechendem Wecker. Ja, und dann sagt man eben, okay, Handy spielen, stell dir vorher einen Wecker für 5 Minuten, so lange kannst du. Und wenn das Ding rappelt, dann legst du es bitte weg. Ja, und da gab es natürlich auch schon große Aufregung, mal in der Situation, wo dann nicht nach 5 Minuten weggelegt wurde, ich aber auf meinem Handy sehen konnte, wie lange die Bildschirmnutzung war. Was, das kannst du sehen, Papa? Mist. Ja. Ja, also da gibt es dann ja durchaus auch Tools und Techniken.
Aber um von einem Freund zu erzählen, die Kinder werden irgendwann schnell eine Medienkompetenz oder eine technische Kompetenz entwickeln, um dir vorzugaukeln, wie die Bildschirmzeit denn sei und so. Das Internet ist voll mit Tipps von Jugendlichen an Jugendlichen. Du hast keine Chance.
Ja, die Einsicht werde ich dann irgendwann genießen.
So viel zu Pferden auf einer Kuhwiese oder Kuh auf einer Pferdewiese. Nee, das war natürlich Handyverbot am Küchentisch. Du guckst aufs Skript.
Ja, mach ich
ja
mal wieder mal.
Ja, klar, eben, komm.
Darf ich? Soll ich noch ein paar andere?
Genau, ja. Lass uns divers sein.
Der eine telefoniert, der andere tätigt Anrufe. Finde ich spannend.
Fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen die Tiefe? Ist es eher so ich glaube, ich habe irgendwie mal aufgeschnappt, dass irgendjemand sagt, ich muss gerade noch einen Anruf tätigen. Und ich fand diese Formulierung eben so ein bisschen für mich ungebräuchlich.
Okay.
Ja? Und dachte eben, okay, ich telefoniere ja eher, aber andere tätigt Anrufe. Und das fühlt sich ein bisschen aktiver an und ein bisschen
Ich dachte so Business-like vielleicht. Also ich hatte den Eindruck, die sitzen alle im Wartezimmer und der eine telefoniert halt einfach so ganz normal und der andere muss wichtige Anrufe tätigen. Also mit seinem Broker oder mit seinem Chef oder irgendwie so. Und diese Unterscheidung, also dass man schon vom Telefonieverhalten des anderen ablesen kann, was das sozusagen für eine, also was das für ein Kontext ist, fand ich in der Formulierung klasse ausgedrückt.
Vielleicht ist es eher der Energielevel, weil du könntest ja auch zu Hause anrufen und sagen, du, ich habe übrigens total vergessen, dem Kind die Bildschirmzeit fürs Handy einzustellen und denk bitte dran, sonst du weißt, der wird heute Abend wieder nicht in den Schlaf kommen und so weiter. Ja. Es tut mir, ich kann jetzt auch nicht weiter, ich bin gleich dran. Zack, dann hast du auch einen Anruf getätigt.
Ja, gut, jetzt komme ich aus dem Thema Kundengewinnung, ja, und jemand, der Anrufe tätigt, ist auch derjenige, der per Kaltakquise sich ins Leben anderer einmischt, ja, und den Leuten dann irgendwie im Büro auf den Schlips tritt oder so. Also insofern für mich ein bisschen anderer Kontext, aber durchaus auch nochmal eine Assoziation.
Ich habe wirklich mich vor 3-4 Tagen beraten lassen von einer guten alten Bekannten, einfach so das freundschaftliche Beratungsgespräch gesucht in Sachen Telefonakquise, Kaltakquise für unsere Agentur. Und die Gute hat gesagt, lass den Scheiß. Sondern mach mal LinkedIn. Das hast du ja jetzt auch schon gemerkt, dass ich da jetzt seit 2-3 Tagen gepostet habe. Und ja, ich bin jetzt mal auf LinkedIn eine Zeit lang. Telefonakquise ist mir auch nicht geheuer. Bitte.
Ich glaube, am Ende des Tages darf es durchaus beides sein. Also wichtig ist eben auch ein gutes Gespür dafür zu haben. Meine Professionen sind ja Wunschkunden. Und ich glaube, wenn ich die richtigen Kunden identifiziert habe, dann darf ich auch mal anrufen.
Ja, ich wäre gerne da, wo du bist, so von der Haltung her. Also da begegne ich dir auch mit einem gewissen Neid, weil es eben nicht nur das ist, wie du es tust und was du tust, sondern auch mit welcher Haltung du reingehst. Das hast du dir ja wirklich irgendwie bewahrt, andererseits auch nochmal weiter ausgebaut. Ja, aber vielleicht werde ich irgendwann auch nochmal groß.
Danke für die Blumen, aber ich sehe das nicht in klein und groß und lang und breit, sondern tatsächlich auch einfach ja vielleicht der Schwerpunkt, den man setzen möchte. Mhm. Ja. Wir haben da sicherlich einfach uns positioniert in einem bestimmten Bereich, wo für viele eben auch ein Kittel-Brennfaktor ist. Also einfach auch eine Not und vielleicht auch so ein gewisser Akquisedruck oder so, den die spüren. Wo ich sage, macht euch doch den Druck gar nicht so sehr. Guckt doch lieber, dass ihr mit den Kunden, wo ihr perfekt matcht, da einfach eine gute Verbindung herstellt, eine gute Beziehung irgendwie mit aufbaut. Und das ist so ein bisschen das, wo wir uns gerne aufstellen wollen.
Aber dir wohnt ja auch dieses wunderbare Urvertrauen inne. Selbst in Zeiten, wo wir miteinander geredet haben, wo auch du vielleicht mal 1-2 Zweifel geäußert hast oder so, kommt immer durch, dass du ein wirklich zementiertes Urvertrauen, wenn nicht Gottvertrauen hast. Und das ist schon, das und das kann man ja nicht.
Ja, genau.
Das hat man oder man hat es nicht.
Genau, die Basis ist durchaus da und da freue ich mich, dass ich das geschenkt bekommen habe, ja.
Ja, komm, weg vom Business, lass uns, außerdem ist ja auch bald Wochenende. Schmeiß mal was privat. Ich muss das übrigens sagen, ich finde das irgendwie auch mal charmant. Die anderen gucken mir die ganze Zeit in die Augen jetzt, in die Kamera, und dann haben wir geredet und haben so überlegt, was ist mir noch hängen geblieben. Und du bist der Erste, der wirklich sagt, ich habe das hier alles schön stehen und ich gucke mal gerade drauf. Scheiß drauf, was hängen geblieben ist, ich suche mir einfach gerade was aus. Also es ist wirklich auch mal ein anderes Format.
Okay, ja, die KI hat geholfen und am Ende des Tages steht es jetzt hier in schwarz auf weiß. Weil ich kann ja jetzt nicht permanent reinhören. Ja, ich meine, das können wir natürlich auch mal, können ja ein paar Soundclips einspielen aus deinem Flut sozusagen, also aus der Flutszene. Aber für mich war es jetzt irgendwie so angenehm, einfach das nochmal mir so runterzuschreiben oder runterschreiben zu lassen.
Ja, halt, ich spiele ja ein. Also alle, die du jetzt nennst, spiele ich ja quasi ungefähr zur Hälfte der Folge ein.
Sehr gut.
Die kommen dann als Beweis, dass es sie wirklich gab. Mhm. Und unser Gespräch ergibt jetzt, welche kommen. Also welche kommt als nächstes?
Eine, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Weder akustisch noch weiß ich, wer das ist. Ja? Al Curley ist nicht Nick Kershaw und auch nicht umgekehrt. Wer sind die beiden Nasen?
Also Al Curley ist der, der Square Rooms gesungen hat, und Nick Kershaw ist Wouldn't It Be Good. Beides Musik, beides Welthits aus den 80er Jahren. Und die erste Folge von Flut fängt, glaube ich, an mit Flashdance oder Footloose. Mhm. Später kommt noch irgendwo in einer Folge, er flüsterte leise Flashdance, sie flüsterte leise Footloose, ich sagte ganz leise Grease. Das ist einfach das Gegenüberstellen von einfach Personen, die irgendwie für das Gleiche stehen, oder Filme, die irgendwie das Gleiche sind, aber trotzdem sich natürlich ausdifferenzieren. Also Wouldn't It Be Good ist definitiv nicht Square Rooms und umgekehrt, und sind einfach zwei Sänger aus den guten alten 80ern.
Spannend, völlig an mir vorbeigeschwommen, aber danke, dass du mich da aufgeschlaut hast.
Aber das sind die paar Jahre, die uns unterscheiden. Also sowas wie Like a Virgin von Madonna wirst du vielleicht noch kennen, weil es vielleicht noch mehr Popularität hatte.
Ja.
Aber es war schon in der Liga. Wouldn't It Be Good ist, glaube ich, mindestens so wichtig wie Like a Virgin.
Ja, dann lass uns weitergehen mit nicht musikalischen Dingen, wie zum Beispiel, nehmen Sie doch bitte erstmal Platz. Die Formulierung kommt ja in unterschiedlichen Formulierungen. Warum setzen Sie sich nicht erstmal? Oder bitte setz dich doch erstmal hin. Und da erinnere ich mich so an meine Oma, isst doch erstmal einen Teller Suppe, Junge. Mach dir erstmal locker. Ja. Mach dir erstmal bequem. So, ja? Oder was sind so die Assoziationen, die du dir dabei gedacht hast, das immer wieder zu wiederholen?
Also erstens ist mir eben schon aufgefallen, dass du gesagt hast, dass in der Folge irgendjemand sich hinsetzen soll, bevor er eine Diagnose bekommt. Weil das kommt später auch noch, aber das ist tatsächlich, das ist von dir rein interpretiert, das hat keinen Zusammenhang.
Ja, ich habe was interpretiert.
Du hast was interpretiert, ja.
Wie im Deutschunterricht. Das muss ich auch sagen, das ist die ganze Geschichte, ja. Durch meinen Deutschunterricht bin ich so geprägt, ich suche hinter jeder Ode irgendeine Bedeutung. Vielleicht gibt es die gar nicht. Aber am Ende des Tages sprechen wir auch darüber, um vielleicht eine mögliche Bedeutung rauszufinden, oder nicht?
Naja, es gibt ja auch diese Künstler oder Kreativen, und in diesem Fall darf ich mich ja dann wenigstens zu den Kreativen dazugehörig fühlen, die sagen, ich weiß gar nicht genau, was ich damit sagen wollte, aber wenn du das daraus verstehst, ist es ja für dich richtig. Mhm. Also mir geht es eben nicht darum, was hat ein Schiller oder ein Goethe damit gemeint und ich muss ihn genau verstehen, sondern das, was es mit mir macht, ist ja auch richtig und authentisch. Und wenn das für dich jetzt, wenn du da den Zusammenhang herstellst zwischen, bitte setzen Sie sich doch erstmal hin, ja, und dann fährst du da 30 Jahre lang unfallfrei im Straßenverkehr, ja, und dann sitzt du bei so einem Trottel an Arzt und der diagnostiziert dir, dass deine Seele in ein paar Monaten deinen Körper verlassen wird. Das kommt ja später in der Flut. Das erinnere ich tatsächlich gerade selber. Ist kein Zusammenhang. Vielleicht habe ich irgendwann gehört, dass irgendjemand gesagt hat, setz dich doch erstmal. Und dann kennst du das nicht. Das jetzt assoziiere ich, dass du jemandem sagst, setzen Sie sich doch erstmal, oder du besuchst einen Neukunden oder besuchst jemanden, der sagt, ja, setzen Sie sich doch so lange hin, der Herr Freise kommt gleich. Und dann setzt du dich aber nicht, weil du ja gerade 2 Stunden Auto gefahren hast, so ein bisschen in so einem komischen Wartezimmerbereich und rennst dann so rum und willst dich nicht hinsetzen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass jemand die Tür aufmacht und sagt, Herr Kilian, setzen Sie sich bitte, habe ich gesagt. Nein, das hier ist ein Wartezimmer mit Sitzen. Wir haben diese ganzen Ledersofas nicht umsonst gekauft. Ja, und dann ist es schon fast Loriot.
Ja.
Und dann komme ich einfach auf die Idee, und das ist, glaube ich, rein kreativ, das einfach 3-4 Mal zu steigern. Ich glaube aber, dass er sich nicht oder sie sich nicht hingesetzt hat.
Das ist eine Gedankenpause, die ich gerade mache.
Ja.
Lass mir jetzt beim Denken zu hören und ich suche noch eine neue Stelle.
Aber ich muss jetzt fragen, hat er oder hat sie sich am Ende hingesetzt in der Flutfolge oder nicht?
Ehrlicherweise hätte ich gedacht, ja. Und ich hätte auch gedacht, dass sich sofort hingesetzt hat. Aber du hast es mir jetzt nochmal anders rübergebracht. Also insofern ergibt sich jetzt nach dem Gespräch ein anderes Bild. Für mich war eindeutig die Assoziation, also immer wiederholend, so ist immer wieder diese Szene vom, ich komme da jetzt an, in der meinetwegen Krankenstation oder so, und werde immer wieder dazu aufgefordert, komme in meine Gedanken, und die Szene beginnt immer wieder von Neuem.
Ach, das ist für dich gar keine, das iteriert gar nicht. Also
immer wieder nur in anderer Formulierung, so sind die gleiche Bitte beim Eingang in das Wartezimmer sozusagen, setzen sich erstmal.
Ah,
und dann
kommen da
Gedanken und dann ist man wieder in der Szene, also quasi wie so ein Sprung in die Gedanken und in die Realität.
Mit einer anderen Intensität oder mit einer anderen Formulierung und ansonsten, ja guck, nee, für mich setzt das immer aufeinander auf, für mich ist es immer jemand, der noch weiter insistiert. Cool.
Spannend.
Wenn Sie bitte erstmal Platz nehmen würden, eine Welt, in der Jesus Christus eine jüngere Schwester gehabt hätte oder einen kleinen Bruder, das wäre eine andere Welt. Der eine telefoniert, der andere tätigt Anrufe. Da hast du dein ganzes Leben Angst vor allen möglichen schlimmen Krankheiten und dann schläft so ein müder Schluffel am Steuer ein und kracht dir mit über 100 Sachen frontal in die Karre. Eine Pferdewiese voller Kühe. Ich war so dermaßen nett und freundlich zu der Kellnerin. Ich glaube, die gibt mir nachher ein dickes Trinkgeld. Al Curly ist nicht Nick Kershaw und auch nicht umgekehrt. Handyverbot am Küchentisch für alle. Jahrelang hatte er alles Mögliche probiert, um endlich wieder bessere Zeiten zu haben. Zuletzt hat ihm wohl einzig und allein geholfen, dass sein Freund für ihn gebetet hatte. Wenn du nie jemandem deine Wunde zeigst, wirst du daran sterben.
Wenn du nie jemandem deine Wunde zeigst, wirst du daran sterben.
Ui.
Das ist der Abschluss.
Heilig. Frei nach Christoph Flingsief. In den einzelnen Shownotes auf meiner Webseite bedanke ich mich auch hin und wieder bei den Inspiratoren oder sogar Zitatgebern. Ich habe letztens vorgestern im Fitnessstudio Musik gehört von Radiohead und habe festgestellt, dass ich ein Zitat tatsächlich Pearl Jam zugeschrieben habe, was Radiohead gehört. Das muss ich auf jeden Fall noch korrigieren. Das ist irgendwie peinlich, aber auf deiner Seite nicht schlimm, weil sie ja beide super Bands sind. Das ja mit der Wunde gehört Christoph Flingsief, der nach seiner Lungenkrebsdiagnose ein Theaterstück ins Leben gerufen hat, die Kirche der Angst vor dem Fremden in mir, womit er augenscheinlich eben auch die Tumore meinte. Und der Untertitel dieses Theaterstücks lautet ziemlich genau: Zeige deine Wunde und sie wird geheilt, zeige sie nicht und sie wird nicht geheilt. Und damit habe ich tatsächlich selber auch ein bisschen oder sogar ein bisschen intensiver gearbeitet, beziehungsweise halte das auch für einen sehr wichtigen Glaubenssatz, dass wenn in dir eine Wunde ist, und das muss ja nicht gleich so was Dramatisches sein wie ein Tumor. Das kann auch ein kleines Trauma sein oder eine Unsicherheit. Ja, nehmen wir mal an, du hättest früher als Kind gestottert und hättest dir das abgewöhnt, also hättest das raustrainiert bekommen und hättest jetzt immer noch Sorge, da rein zurückzufallen. Dann tut es manchmal gut, jemandem zu sagen, ich freue mich auf die Aufnahme des Podcasts, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich anfange wieder zu stottern. Habe ich jetzt zwar 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre nicht, aber dann hast du es einmal ganz gut sichtbar gemacht. Und dadurch gibst du eigentlich der Welt die Möglichkeit, dass du an ihr und mit ihr heilst. Wenn du das immer nur für dich behältst, wird vielleicht in dir ein Druck entstehen und die Welt bekommt keine Gelegenheit wahrzunehmen, dass du geheilt werden möchtest.
Jetzt endest du ja den vorletzten Satz, wenn du nie jemandem deine Wunde zeigst, wirst du daran sterben, mit dem dann letzten Satz der Flut, mein Herz ist eine Maschine. Warum diese Tragödie? Warum keinen positiven Abschluss?
Ich habe schon ein paar Mal gespiegelt bekommen, dass die Flut grundsätzlich schon ein bisschen eher so
dystopisch.
Ja, dystopisch ist. Genau, das hatten wir in der letzten Folge auch. Und es gibt auch das Vorhaben, irgendwann mal eine Folge aufzunehmen mit den bestehenden Statements, wo nur Gutes drin vorkommt. Wenn ich da mehr als 5 Minuten zusammenkriege. Mein Herz ist eine Maschine ist ein Titel eines Blogposts, den ich vor Ewigkeiten geschrieben habe. Ich glaube 2004 sogar, als ich meinen ersten Halbmarathon geschrieben habe. Oder das kommt da auf jeden Fall drin vor. weil ich hatte eben wirklich auf den Halbmarathon trainiert und während natürlich die Beine laufen und die Lunge atmet, ist es am Ende natürlich das Herz, das komplett pulsmäßig durchtackert. Gott sei Dank das vorher auch macht und hinterher weitermacht und ich hatte wirklich das Gefühl nach dem Lauf, der auch gut gelungen war, dass zentral mein Herz der Ausgangspunkt dieser Leistungserbringung ist. Und dann, mein Herz ist eine Maschine, ist natürlich auch im Sinne des Herzens, des emotionalen Anteils, das dem Herzen ja auch zugeschrieben wird, natürlich auch einfach ein wunderschönes Statement. Also ich finde, mein Herz ist eine Maschine, sehr positiv.
Ja, und ich habe eine andere Assoziation. Du hast ja jetzt die Wunde, die man nicht zeigt, direkt mit der Emotion Angst verknüpft. Ist ja keine Wunde, wo das Blut rausläuft, sondern du hast das Thema Emotionen ins Spiel gebracht. Und damit natürlich auch dann dieses emotionale Herz ist eine Maschine im Sinne von, ist wie ein Uhrwerk, ist wie etwas, was rattert oder so. Also wenig organisch, wenig für mich lebendig, sondern mehr muss funktionieren. Ja, und diese Emotionen, die funktionieren müssen, oder auch diese Aussicht, sag mal, die ich jetzt da reininterpretiert habe in diesem Bezug oder so, den halte ich gar nicht für erstrebenswert, sondern schöner wäre zu sagen, okay, ich wünsche mir, mit einem leichten Herz durchs Leben zu gehen. Oder zumindest am Ende des Lebens, wenn so eine Situation kommt, bei allen Situationen, wo ich die Wunden nicht gezeigt habe, in der Lage zu sein, einfach dem Herz auch Herzraum zu geben, sozusagen.
Wenn ich sage, mein Herz ist eine Maschine und mein Körper funktioniert, und da bin ich mechanisch, so hast du es ja auch, glaube ich, gerade dargestellt, und auf der anderen Seite kann dieser Körper oder auch meine Seele oder mein Herz verwundet werden, ja, und es macht Sinn, mit dieser Wunde ab und zu offen umzugehen, damit die Welt, was auch immer in der Welt, mich vielleicht heilen kann oder ich selber an ihr heile werden kann, ist ja schon viel drin. Und dann sagst du, die emotionale Ebene geht ein bisschen verloren.
Nee, es geht vielleicht verloren, dass ich einfach das auch zulassen kann und nicht wie eine Maschine funktionieren muss. Das war einfach die Assoziation dahinter.
Ja. Es ist beides ein bisschen brachial ausgedrückt und vielleicht auch ein bisschen dystopisch, weil Schlingensief hat sicher gemeint, so habe ich es verstanden und auch in anderen Gesprächen hat es sich bei mir verfestigt. Er sagt ja nicht, und ich sage das vor allen Dingen nicht, zeige jedem deine Wunde. Also geh bitte nicht allen Leuten auf den Sack und sagst, ich habe übrigens ein Kindheitstrauma oder ich habe immer Angst oder dies oder was. Also oder ja, bei uns läuft es gerade nicht so gut. Wir haben echt eine Auftragsflaute. Und wenn du damit allen auf den Sack gehst, wirst du nicht dafür sorgen, dass du geheilt bist, sondern du wirst dafür sorgen, dass du einsam bist irgendwann. Es geht auch nicht darum, dass du es vielen zeigst, sondern manchmal genügt es auch, wenn du eine Sorge, die du hast oder eine Wunde, die du hast, einem anderen Menschen zeigst. Vielleicht sogar noch nicht mal einem Menschen, sondern vielleicht im Wald.
Naja, oder mir selber vielleicht auch ehrlich bin, damit umzugehen.
Beim Zeigen geht es schon darum, es zu bezeugen. Und selbst wenn du es im Baum erzählst, ist mir egal. Also ja, aber da habe ich gerade so ein bisschen rausgespürt, dass du sagst, ich möchte mit leichtem Herzen durch die Welt gehen und wenn mal eine Verwundung kommt, dann komme ich schon damit klar. Da kommt vielleicht auch wieder das Urvertrauen rein, wo ich sage, der Thomas kriegt das schon alles alleine hin. Das fühlt sich auch ein bisschen einsam an.
Ja, absolut. Und das meine ich auch nicht. Also mir geht es nicht darum, dass ich damit fertig werden muss, klarkommen muss, sondern es geht eben gerade darum, das eben nicht alleine zu bewerkstelligen. Also insofern ist das sich zu öffnen, finde ich wunderbar. Ich habe mich eher andersrum gefragt, also diese Abfolge der beiden Sätze, die ich eben als gegeben hingenommen habe, ja, ob das dann wirklich die Lösung ist. Und ich fände eher gut, die Wunden zu zeigen in einem geschützten Rahmen, jemanden zu suchen, dem ich mich anvertrauen kann. Ob das ein Therapeut, ein Freund, ein Ehepartner ist oder wie auch immer. Oder dem Baum im Wald, meinetwegen, ja, halte ich für eine sehr erstrebenswerte Sache, eben nicht immer funktionieren zu müssen, sondern durchaus auch Schwäche zeigen zu können, in Momenten, wo das angebracht ist. Und dann gibt es so einen Satz, wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, der passt, glaube ich, gerade gut rein. Jahrelang hatte er alles Mögliche probiert, um endlich wieder bessere Zeiten zu haben. Zuletzt war ihm wohl einzig und allein geholfen, dass ein Freund für ihn gebetet hatte.
Ja, weil wir vorher schon drüber gesprochen haben, war ich mir sicher, dass du den Joker ziehen würdest. Erzähl mal.
Ja, ich meine, Gebet und Glaube ist für mich ein wichtiges Thema und du hast mir verraten, dass ich derjenige war, der den Impuls gegeben hat für dieses Zitat hier in der Flut, weil wir mal so eine Situation hatten, wo wir uns in einer für dich, glaube ich, herausfordernden Situation, ich kann sie gar nicht mehr genau erinnern, aber verabschiedet haben vor dem Wochenende und ich gesagt habe, ja, ich bete gern für dich. Für mich einfach eine Kraftquelle.
Es ist, glaube ich, Jahre her und wir begegnen uns ja auf sehr freundschaftliche und auch sehr persönliche Ebene, aber wir treffen wir haben auch oft den Business, wo ich sage, ey, läuft bei uns gerade nicht so gut oder ich habe vielleicht gerade an eine konkrete Baustelle mit einem Kunden oder mit einem Projekt und dann vertrauen wir uns ein bisschen an und dann weiß ich noch, dass du irgendwann nach einem lockeren Gespräch gesagt hast, ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ich bete für dich und ich dachte, wow, also ich fand, das war ein großes Geschenk. Vor allen Dingen auch deswegen ein großes Geschenk, weil ich ansatzweise nicht an irgendeinen dualen Gott glaube, wir darüber uns ja auch mal ausgetauscht haben und ich auch nicht daran glaube, dass es ein Wesen gibt, das über uns steht, größer ist und du das aber tust und du dann die Möglichkeit, also du mir vermittelst, dass du das tust und du damit dann eine Energiequelle oder eine Schöpferquelle anzapfen kannst, die mir nicht zur Verfügung steht und die darum bittest, gut für mich zu sein. Und ich fand, das war eine wunderbare Geste oder sogar eine wunderbare Tat.
Gerne. Und du hast ja mehrere Formulierungen, also auch zum Beispiel das Universum, das Pakete schickt in der Flut mit drin. Aber eben auch eine Frage, wie wäre eine andere Welt, in der Jesus eine jüngere Schwester oder einen kleinen Bruder gehabt hätte.
Schön, ne?
Es gibt ja durchaus auch nochmal Assoziationen, die du sogar aus dem religiösen Bereich auch mit reinbringst.
Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich glaube auch, dass es was Größeres gibt, was auch nicht Wahrgenommenes gibt. Und ich habe auch kein Problem damit, irgendwie Gott anzusprechen, wenn ich damit dieses Größere meine. So wäre so, wie man es im Yoga macht, wo es eben keine Wesensart ist, kein duales Wesen, das mir gegenübersteht, geschweige denn über mir steht. Ich finde, die ganze Jesus-Geschichte ist eine wunderbare Metapher. Ja, und mit der man wunderbar irgendwie arbeiten kann, sei es pädagogisch oder psychologisch und sonst was. Ich habe eben nur Schwierigkeiten damit, wenn Menschen diese Geschichte als komplett gegeben hinnehmen. Also ich würde auch immer behaupten, Jesus ist genauso real wie Batman.
Ja, und wenn du Batman sein kannst, dann sei Batman sein. Ja. Und das ist, glaube ich, schon auch genau der Unterschied. Also natürlich, jeder interpretiert was rein, keiner hat eine Gewissheit, deswegen spricht man auch von Glauben. Mhm. Ja, und trotzdem ist Jesus für mich eine reale Person oder eine reale Figur, mit der ich auch eine Beziehung eingehen kann. Das macht eben meinen Glauben aus. Ja, und am Ende des Tages ist es genauso wenig richtig wie deine Sicht der Dinge, weil es dafür eben keine, ich sag mal, Beweise oder so geht. Aber du hast schon recht, das ist für mich einfach auch eine Lebensentscheidung, vielleicht auch eine Kraftquelle in dieser Beziehung, eben auch mein Leben zu gestalten letztlich. Und ich glaube schon, dass Jesus viele jüngere Schwestern und kleinere Brüder hatte. Wir sind ja alle irgendwie Brüder und Schwestern und als Gottes Bodenpersonal an der Stelle ja durchaus auch mit reingenommen in das ganze Thema. Und das ist einfach ein spannender Prozess.
Aber um auf das Bild zurückzukommen, wenn das so biblisch festgehalten wäre, ja, dass Jesus gesagt hat, ich kann heute nicht, ich muss auf meine kleine Schwester aufpassen oder so, wäre die Geschichte vielleicht ein bisschen putziger oder anders gelaufen.
Ja. Genau, also in der Tat gibt die Bibel da noch viel Raum für dieses Privatleben. Ja. Und das ist schon was, wo ich auch Interesse hätte, ein bisschen mehr davon zu wissen, bin ich auch ganz neugierig.
Ja, ja, Einzelkinder eben.
Ja, ja.
Jesus war ein Einzelkind. Ja, Jesus war ein Einzelkind wäre tatsächlich auch wieder ein Statement für eine neue Flut. Jesus war ein Einzelkind.
Ja. Oder eben auch eine gute Überschrift für so ein Kapitel in der Bibel dann.
Ja, komm, also, schaffst du es noch eins rauszusuchen? Ich schiele nach unten auf die Uhr. Schaffst du es noch eins rauszusuchen, wo du denkst, das ist ein würdiger Abschluss für diese wunderbare Episode, dieses tolle Gespräch und ein guter Einstieg, dass wir beide, wenn wir aus dem Fenster gucken, wahrscheinlich die Sonne sehen. Ich sehe sie und wir wissen, dass wir gleich Wochenende haben werden.
In der Tat, ich sehe auch die Sonne und in der Tat, ich habe mir einen Satz fett markiert, den ich mir genau für den Abschluss aufbewahren wollte.
Es ist nicht geskriptet, Leute, es ist nicht geskriptet, aber wir können schon das, was wir hier tun.
Und achte, ich war so dermaßen nett und freundlich zu der Kellnerin, ich glaube, die gibt mir nachher ein dickes Trinkgeld.
Das sind auch meine absoluten Lieblinge, ist toll, ne?
Großartig.
Ja, ich mag es sehr, wirklich, zu allen Leuten, die irgendwie nett zu mir sind, auch nett zu denen zu sein und vielleicht auch nett zu denen zu sein, die nicht unbedingt so nett zu mir sind. Und ich quatsch die auch alle voll, ne? Also wirklich, ob es eine Kassiererin im Supermarkt ist oder ein sehr gutes Servicepersonal in der Gastronomie oder wo auch immer. Und ich mag es einfach, nett zu denen zu sein und sie ihnen nicht nur mit Respekt, sondern echt einfach irgendwie charmant zu begegnen, um ja, einfach zu sagen, ja, schön, dass es dich gibt, weil sonst hätte ich jetzt auch wirklich keine Latte Macchiato.
Ja. Ja, und schön, dass es unseren Podcast gab. Ich habe mich bemüht, dermaßen nett und freundlich zu sein, dass ich jetzt gespannt bin auf alles, was da noch so kommt, auf unseren nächsten Austausch.
Ich mache noch einmal kurz auf, bevor wir Winke-Winke machen. Du hast ein tolles Urvertrauen, du hast ein Gottvertrauen, du bist, willst mit einem leichten Herz durchs Leben gehen und du bist auch echt immer so drauf. Ein lieber, netter Bär, würde ich sagen, gibt's dich echt auch mal anders? Gibt's dich, was machst du, wenn's, gibt es das, dass es in dir brodelt, dass du zerstören willst oder dass du richtig wütend bist und so?
Ja, also das sind oft die schwierigen Momente, die auch vielleicht einsamen Momente, die ich dann nicht vor dem Mikrofon teile, aber die gibt es, wo ich in die Tischkante beißen könnte oder wo ich brüllend durch den Wald laufe oder so, die habe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind auch wichtig und heilsam, sich die auch zu nehmen, aber die auch nicht zu intensivieren. Aus meiner Sicht ist es nicht günstig, in diesem State zu verharren, sondern dann zu schauen, okay, was ist das, was mich lernen will, was ist das, was ich daran vielleicht erleben kann, woran ich wachsen kann. Und insofern suche ich mir dann tatsächlich gute Freunde, mit denen ich drüber spreche oder auch meinen Therapeuten und habe damit dann eben auch Frieden gefunden für diese Herausforderung.
Ja. Und ich bin todsicher, dass du eben auf eins immer achten wirst, dass du eben keine anderen Personen dann eben zum Ziel deiner Wut machst, sondern dass du sagst, okay, das ist erstmal in mir. Und da soll erstmal keiner und keine drunter leiden.
Ja, solange nicht jemand gerade in dem Moment im Raum ist, das kann er durchaus auch mal ungünstig laufen, aber ich versuche das dann zumindest zu kanalisieren und in andere Formen zu bringen, genau.
Ja, cool. Aber jetzt sind wir beide bestens gelaunt, bringen das Ding jetzt hier auf den Boden. Ich sage immer, wir landen die Folge. Es war mindestens so gut, wie ich mir davon versprochen habe. Noch nie war jemand so gut vorbereitet wie du mit dem Skript. Da haben wir ein paar Sachen abgearbeitet. Das heißt, die Pause in dieser Episode wird auch ein bisschen länger gewesen sein, weil ein bisschen was da zusammengekommen ist. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Thomas. Obendrein eine Freude, dich mal wieder gesehen zu haben. Hab ein schönes Wochenende und das letzte Wort gehört dir.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich setze mich jetzt erstmal hin.
Bitte setzen Sie sich. Du musst noch was sagen, das letzte Wort gehört dir.
Mein Herz ist keine Maschine.
Mein Herz ist eine Maschine.